Grüße Sie an diesem Morgen ganz herzlich bei diesem schönen, sonnigen, leider zu warmen Wetter. Ich bin ein Kältefan, Schneefan und das ist jetzt nicht mehr so übermäßig hier, aber vielleicht kommt es noch einmal. Das wäre schön. Ja, ich darf nochmal in Ihrer Mitte sein. Und möchte heute doch noch einmal das Thema aufnehmen, das doch der Kurs wenigstens, was die Vormittage anbetrifft, halbwegs abgerundet ist und Sie jetzt nicht mit einem völlig anderen Thema zwangsbeglückt werden. Ich muss gestehen, ich kann Ihnen da nur heute Vormittag ein paar Brocken hinwerfen, die mir in einer Nachtschicht wichtig geworden sind. Ich kann also hier keine Exegese jetzt konnte ich nicht aus der Schublade ziehen zu irgendeinem Text, weil ich einfach zurzeit in dieser neutestamentlichen Thematik zu wenig drin sind. Es gibt ja eine Fernsehschau, da heißt dann immer am Anfang, lass dich überraschen. Ich glaube, das war mit Rudi Carrell. Lass dich überraschen und ich lasse mich heute Morgen selber überraschen, wie es werden wird. Wir wollen auf jeden Fall das Thema aufnehmen, der Sohn Gottes im Neuen Testament, eine Fortsetzung der bisherigen Exegese und im zweiten Teil, wobei ich noch nicht sagen kann, wie die Halbzeiten genau verteilt sind, im zweiten Teil dann eine Zusammenfassung, was das Bekenntnis zu Jesus als dem Gottessohn bedeutet, inhaltlich, theologisch, aber auch für die Verkündigung. Also erster Teil, mehr noch einmal, biblisch, neutestamentlich, exegetisch. Zweiter Teil, eine Bündelung, eine Zusammenfassung. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich beten. Herr Jesus Christus, lass uns staunen über dich, der du der Sohn Gottes bist und doch ganz Mensch wurdest. Lass uns staunen über das Wunder, dass du als der Ewige und Allmächtige in die tiefste Tiefe gegangen bist, an das Kreuz. Lass uns betroffen sein, ganz persönlich von der Tatsache, dass wir erlöst und getragen sind. Entfache in uns ganz neu die Freude an dir, die Liebe zu dir, das Vertrauen in dich. Wir danken dir für dein Wort, durch das du mit uns redest und durch das wir dich erkennen dürfen. Wir können es nicht verstehen ohne deinen Geist. Deshalb bitten wir dich, öffne uns dein Wort. Amen. Als Martin Luther an einigen wenigen Bibelstellen die Erkenntnis gewonnen hatte von der Rechtfertigung Gottes, allein durch den Glauben ohne Werke, da sagt er, er ist im Geist die ganze Bibel durchgegangen und die konnte er weithin auswendig, zumindest das Neue Testament und hauptsächlich auf Lateinisch. Er ist das Neue Testament und das Alte Testament im Geist durchgegangen und hat plötzlich gesehen und erkannt, dass ihm die Rechtfertigung überall entgegenkam. Also gestern Abend hatte ich ein kleines Luther-Erlebnis. Ich bin nur das Johannesevangelium durchgegangen und habe erkannt, wie da überall der Sohn Gottes einem entgegenkommt. Empfehle es Ihnen einfach einmal wieder, lesen Sie es einmal durch unter dieser Fragestellung, das Johannesevangelium. Und als ich da durch war, da ging ich an den Matthäus und da war es nicht ganz so heftig, aber auch eindeutig. Sodass ich persönlich zu der Erkenntnis kam, das ist mit ein Hauptthema des Johannesevangeliums, dass es uns zeigen möchte, wer der Sohn, wer Jesus Christus ist.
Denn das, und das müssen wir einfach sehen, das war die Hauptfrage während des ganzen Erdenlebens. Nicht als Johannes der Täufer auftrat, schon da gingen die Menschen, wer bist du? Wer, sag's uns. Als Jesus kam, wer bist du? Es war eine gespannte Erwartung da, eine Sehnsucht nach dem Messias. Und die Leute haben gefragt, wer bist du? Und darum geht es im Leben Jesu. Und diese Frage durchzieht den Prozess. Es geht im Prozess Jesu um überhaupt nichts anderes als um diese Frage, wer bist du? Und entsprechend auch das Urteil so oder so. Lassen Sie mich deshalb zuerst ein paar Texte aus dem Johannesevangelium noch einmal vertiefen und dann auch noch ein paar Abschnitte aus dem Matthäusevangelium anschauen. Ich gestehe hier geht's mir wie manchen anderen auch schon, das Matthäus und das Johannesevangelium sind mir ein bisschen die Lieblingsevangelien, aber das ist nun ein bisschen meine persönliche Neigung. Ein erster Abschnitt, ich möchte noch eine Sache anmerken zu Johannes 1, Vers 14 bis 18. Da war vorgestern die Zeit, etwas knapp. Ich möchte noch eine Anmerkung machen zu einer Sache. Im Vers 14 und im Vers 18 lesen wir zweimal das gleiche Wort vom eingeborenen Sohn. Vers 14, und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Im Griechischen hos monogenus parapatros, als des monogenus vom Vater. Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Das ihn fehlt zum Beispiel im griechischen Urtext. Das Wort ist gar nicht so leicht zu erklären. Niemand hat Gott gesehen. Der Monogenes, Theos, der eingeborene Gott, der in des Vaters Schoß. Was ist dieses Eingeborene? Ist ja ein Wort, das kennen wir gar nicht mehr so richtig. Wir kennen die Eingeborenen, die Ureinwohner. Es geht natürlich, das könnte man ableiten, das wäre eine assoziative Auslegung. Was meint dieses Wort? Gehen wir zurück ins Hebräische, dann wird es deutlich, und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass Johannes 1 ursprünglich ein hebräisches oder aramäisches Lied war. Gehen wir zurück ins Hebräische oder Aramäische, dann ist es Yachid. Yachid, und das ist der Einzige. Und dieses Wort kommt vor in 1. Mose 22, Vers 2. Die Opferung Isaaks. Heute habe ich das Hebräische dabei und übersetze genau. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen Einzigen, Yachid, Monogenes, deinen Einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und geh zum Berg, zum Land Moria und bring ihn als Brandopfer.
der einzige Sohn, darum geht es an dieser Stelle, der einzige. Gott hat keine zwei Söhne. Es geht an dieser Stelle nicht um die Frage, wie können wir das Werden Jesu erklären? Das bleibt uns verborgen. Gab es Veränderungen innerhalb der Trinität? Ging der Sohn aus dem Vater in irgendeiner Weise hervor? Darüber möchte ich nicht spekulieren. Ich habe schon gesagt, im Glaubensbekenntnis gezeugt, nicht geschaffen. Darum geht es nicht, dass Jesus gezeugt wurde, sondern dass er nicht geschaffen wurde. Deshalb diese Formulierung. Der einzige Sohn, das ist der Schwerpunkt. Genesis 22. Und jetzt lesen wir noch einmal ganz genau Vers 18. Ganz genau. Und wenn Sie hier an der Bibelschule Griechisch lernen, dann versuchen Sie es noch ein bisschen zu pflegen, auch später. Ich weiß, wie schwer das ist. Meine Frau sagt es auch immer, dass man da so leicht herauskommt. Und ich gestehe zu meiner Schande, dass ich in Latein gar nichts mehr kann. Ja, außer erga trinitatis ad extra sunt. Ja, den kann ich. Aber sonst kann ich nicht mehr viel. Aber man kann es trotzdem pflegen. Ich hatte einen Freund, ich habe noch einen Freund, das ist mein Bergfreund, Mitarbeiter im CVDM in Holzgerlingen, Hauptschulabschluss, Radio- und Fernsehtechniker, dann war er bei der Bundeswehr und dann bei, jetzt schafft er bei der IBM. Und eines Tages kam er und sagte, du kannst du mir Griechisch beibringen. Ja, also wie soll ich denn Griechisch beibringen? Da habe ich den Riniger gekauft und ein Wörterbuch, ein kleines, und ein griechisch-deutsches Testament. Und dann kam er immer wieder für eine halbe Stunde. Sagt so, jetzt erklärst du mir das, jetzt lesen wir es miteinander. Und dann nach einer halben Stunde hat er gesagt, jetzt habe ich genug, jetzt gehe ich wieder. Und dann hat er sich das zweibändige Begriffslexikon gekauft, Kommentare, ein ganz prima Mitarbeiter. Hat sich aber um den Text bemüht. Ohne Ausbildung. Das finde ich toll. Ein Schriftgelehrter, ein Theolaie. Also ganz genau lesen, dazu brauchen wir auch die entsprechenden Übersetzungen. Ich nehme am liebsten neben dem Luthertext dann die Elberfelder Bibel und für das Alte Testament empfehle ich Ihnen die neue herausgekommene von Tour Sinai. Kostet nur 39 Mark. Eine Übersetzung fast so gut wie die von Martin Buber. Noch besser wie Elberfelder, was die Wörtlichkeit anbetrifft. Eine sehr gute Übersetzung, kann ich nur empfehlen fürs Alte Testament. Jetzt aber zum Text. Niemand hat Gott je gesehen. Es geht um das Sehen. Niemand, kein Mensch, nicht einer. Nicht der Mose, nur von hinten. Nicht der Elia stand im Spalt. Auch nicht Jesaja. Er hat nur einen Saum gesehen. Ja. Ja. Jetzt, wer hat recht, Johannes 1,18 oder die Schwester Heidi? Das müssen Sie demokratisch entscheiden. Ja. 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 Erstens war es vor dem Sündenfall. Vielen Dank, Sie helfen mir aus der Patsche. Ich möchte noch ein anderes dazu sagen. Jetzt lesen wir den Vers ganz. Ich bin überzeugt, dass es damals tatsächlich ein Sehen gab. Glaube ich, ja. Schwester Heidi. Aber es kommt jetzt ein anderes dazu. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß. Da waren auch Adam und Eva nicht.
Dieses ganze Erkennen, Gott ganz kennen, das haben wir so nur bei Jesus.
Aber ein Sehen, das würde ich, jawohl, da gab es die Begegnung und ab dem Ungehorsam haben sie sich versteckt. Ist ja interessant. Ja.
Also, mit dieser kleinen Einschränkung, die wir an Johannes bemerken, sagen wir, niemand hat Gott je gesehen. Und jetzt kommt eine hochinteressante Formulierung. Der Eingeborene, und jetzt steht hier in den besten Zeugen im Griechischen, der Eingeborene Gott. Die Rückübersetzung eines hebräischen Neuen Testaments, ich sag's für die ganz wenigen, die Hebräisch können, wobei Hebräisch eigentlich die schönste Sprache ist, Sie wissen ja, im Himmel wird mal Hebräisch und Schwäbisch gesprochen. Johannes 1,18 Hebräisch. Haben Hayachid Ha'el. Die hebräische Rückübersetzung für Monogenes ist Haben Hayachid, der Sohn, der Einzige. Und jetzt wörtlich hier im Hebräischen, der Sohn, der Einzige, der Gott. Ohne Verb. Hochinteressant. Immer mit Artikel. Der Sohn, der Einzige, der Gott. Und jetzt in des Vaters Schoß. Also es ist häufig so, nach dem Abendessen, wir sitzen noch am Tisch, wenn meine Tochter fertig ist und ich noch nicht, dann kommt sie und möchte mir auf die Schoß sitzen. Ich darf noch ein bisschen bei dir auf die Schoß. Meine Jungs zum Teil, zum Glück nicht mehr, sonst wäre ich platt. Die sind schon ein bisschen größer. Oder auch, wenn man im Sofa sitzt und dann die Kinder, die kommen in den Schoß. Ganz eng. Es gibt diese Wortverbindung noch enger, dann ist die Beziehung für die engste Beziehung zwischen Mann und Frau. Genesis 16, Vers 5, 1. Mose 16, Vers 5. Und Sarah gab dem Abraham ihre Magd, wörtlich, in den Schoß. Engste Bild. Ist interessant, nicht? Das haben die Übersetzer, die sprechen immer ab. Das war manchen ein bisschen zu peinlich. Dem Hebräischen war das nicht peinlich. Und das hat Luther abgeschwächt. Und viele Übersetzer schwächen ab. Nicht nur solche Stellen, sondern auch ganz andere Dinge. Das ist das Bild zwischen Gott und Jesus. Die engste, die intimste Verbindung. Natürlich jetzt nicht sexuell gedacht, das hat in Gott keinen Platz. Aber die engste Verbindung. Und jetzt nehmen Sie das, Schwester Heidi, und dann merken wir die Einzigartigkeit. Er sieht ihn und er hat die engste Beziehung. Er sitzt im Schoß Gottes und jetzt können Sie sich vorstellen, die kennen sich durch und wissen alles voneinander. Der hat ihn verkündigt. Ihn fehlt, es ist auch nicht ganz eindeutig dieses letzte Wort, aber das ist nicht so wichtig. Die hebräische Rückübersetzung sagt, der hat ihn erkannt. Also der Sohn hat Gott erkannt. Das hebräische Yada. Das wieder für das ganz persönliche Erkennen auch zwischen Mann und Frau steht. Der hat ihn erkannt. Die Bibel kann mit der Sprache aus der Beziehung Mann und Frau über Gott reden, weil es völlig klar ist, dass das Geschlechtliche nicht mit übertragen werden kann. Bis hinein, dass die Bibel von von Jesus und der Gemeinde im Bild von Braut und Bräutigam redet, ganz selbstverständlich, dass da das Geschlechtliche nicht hineingetragen werden kann. Und kürzlich sagte Professor Stuhlmacher im Gespräch in einem kleinen Kreis, das ist mit der Hauptgrund, warum biblisch-exegetisch die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare gar nicht sein kann. Weil das Bild zwischen Mann und Frau zum Bild zwischen Christus und der Gemeinde gewählt wurde. Es ist also schöpfungsmäßig begründet und es ist ekklesiologisch vom Verstehen der Kirche her begründet. Das geht nicht. War ein kleiner Exkurs. Wir kommen zum Text. Dieses einzig im Schoß des Vaters, er kennt ihn, er hat ihn gesehen. Der zweite Text aus dem Johannesevangelium, die Verse 29 bis 34. Ich möchte Sie bitten, dass Sie den Text für sich lesen und mir nachher sagen, wo und welche Genitivverbindungen mit Gott in diesem Text vorkommen. Genitiv ist der zweite Fall. Das Auto des Herrn X. Also, zwei Genitivverbindungen mit Gott müssen Sie hier entdecken. Haben wir's? Haben Sie es gefunden? Das kriegt man im deutschen Text raus. Ist viel zu leicht, ich merk's, ich muss selber sagen. Siehe, das ist Gottes Lamm. Ho amnos tuteu. Das Lamm Gottes. Der letzte Vers, dieser ist der Sohn Gottes. Ho hyos tuteu. Nicht, wir merken irgendwie gar nicht mehr, was das bedeutet, was da drin steckt. Aber versuchen Sie, Texte genau zu lesen und aufzuschlüsseln. Das ist der Gehalt dieses Abschnitts. Das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes ist der Sohn Gottes. Ungeheuer in dieser Spannung in diesem Text. Und jetzt schauen wir es noch ein bisschen genauer an. Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht. Niemand hat Gott je gesehen, aber Johannes sieht den Jesus. Merken wir, was das bedeutet. Er sieht ihn, er begegnet ihm. In Jesus wird Gott für uns anschaulich. In Jesus wird Gott für uns ganz greifbar. Im Kolosserhymnus heißt es und an anderer Stelle, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das, was
Genesis 1 über uns gesagt wird, aber diese Herrlichkeit der Ebenbildlichkeit haben wir verloren. Wir sind nur noch ein Zerrbild. Wir sind ein mittendurch zerrissenes Ebenbild. Aber Jesus ist das Ebenbild. Er ist der sichtbare Gott. Johannes sieht Jesus. Merken wir, wie sich da Dinge durchziehen, wie die Abschnitte nicht isoliert sind, nicht isoliert stehen. Johannes sieht ihn, er ist vor seinen Augen. Deshalb, das wird heute kurz vor 12 die letzte Bemerkung von mir sein. Aber ich mache es jetzt wieder, Johannes, ich sage es am Anfang und am Schluss noch einmal. Deshalb erzählen Sie von Jesus. Malen Sie Jesus vor die Augen. Machen Sie es aber nicht wie ich vorgestern, tun Sie es nicht zu sehr ausmalen. Sie wissen meine Geschichte von den Eltern und dem Kindergarten und den kleinen Kindern, die man zu Jesus bringt. War ein bisschen ausgemalt, um es anschaulich zu machen. Vorsicht mit dem Ausschmücken, dass wir nichts Falsches hineinschmücken. Aber von Jesus erzählen, das wird anschaulich. Das wird praktisch. Das wird realistisch. Nicht dogmatisch verkündigen. Deshalb ist die Bibel Geschichte. Sonst hätte uns Gott eine Dogmatik gegeben. Sondern wie die Bibel erzählen. Gottes Lamm. Da gibt es natürlich zahlreiche Bezüge. Jesaja 53, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. 2. Mose 12, das Passahlamm. Aber das Interessanteste ist doch das hier. Gottes Lamm. Wem gehörte denn das Lamm, das Rind, die Taube, das Mehl, das der Opfernde im Alten Testament brachte? Wem gehörte das? Richtig. Deshalb gibt's beim Sündopfer, 3. Mose 4, eine Abstufung nach dem Geldbeutel. Der Reiche bringt ein Rind, der weniger hat, bringt ein Schaf, der noch weniger hat, bringt eine Taube. Und sogar beim Sündopfer, obwohl ja das Blut so wichtig ist, der Ärmste bringt eine Handvoll Mehl. Ein Speiseopfer. Abstufung nach dem Geldbeutel. Es ist mir, ich sage es ehrlich, es ist mir noch nie aufgefallen in diesem Vers, so deutlich wie gestern in der Nachtschicht. Das Lamm Gottes. Warum denn das Lamm Gottes? Warum bringt denn Gott das Lamm? Warum gibt denn Gott das Opfer? Ich habe keins. Sie haben keins. Wen soll ich denn bringen? Und jetzt kommt ein zweites dazu. Kleine pädagogische Zwischenbemerkung. Lernen Sie von mir nichts für den Tafelanschrieb. Der ist grundsätzlich chaotisch. Pädagogisch 6. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Es geht um eine ganze Welt. Wer soll die Welt aufwiegen? Wer soll für die Welt einstehen? Es gibt nichts. Nichts. Wir haben nichts. Deshalb gibt Gott das Lamm. Gottes Lamm. Sein Opfer. Für seine Welt. Für seine Geschöpfe, die sündig geworden sind. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt
Sünde trägt, umfassend für alle, nicht nur Israel. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen würden ins Alte Testament, dann würden wir feststellen, für wen sind die Opfer im Alten Testament? Für wen ist das Sünd- und Schuldopfer? Für Israel? Und nur für Sünden aus Versehen. Für Sünden, die dem Bundesschluss schon nachgeordnet sind. Da gab es noch diese Möglichkeit. Hier ist mehr als die Opfer des Alten Testaments. Hier ist das Lamm Gottes für die Welt. Merken Sie wieder einerseits die Beziehung zum Alten Testament und zweitens die völlige Überbietung. So müssen wir NT und AT lesen. Das Alte Testament zeigt uns, warum ein Opfer, warum Stellvertretung, was Sühne bedeutet. Das Alte Testament zeigt uns aber auch schon, dass alle Regelungen, die im Alten Bund sind, vorläufig sind. Und im Neuen Testament haben wir die Überbietung und die Erfüllung. Das ist im Alten Testament so nicht. Nur in der Verheißung an einigen Stellen, vor allem Jesaja 53. Ich möchte an dieser Stelle nochmal die methodische Frage aufgreifen, weil sie mir sehr wichtig ist. Das wäre mir ein Anliegen, dass wir das lernen, die entscheidenden Signale der Texte zu sehen. Am Anfang und am Ende. Das Lamm Gottes ist der Sohn Gottes. Über die Verse dazwischen könnte man viel sagen, nicht? Johannes der Täufer sagt, er war eher als ich, Vers 30. Der Geist, der auf Jesus kommt, die Taufe mit dem Geist, hier beginnt das Neue, hier beginnt die Bestätigung und Johannes der Täufer hat's gesehen. Ich möchte noch einen weiteren Text mit Ihnen anschauen, nämlich Johannes 5. Da müsste man eigentlich das ganze Kapitel nehmen oder einen großen Teil. Das ist insgesamt ein bisschen zu viel. Aber ab Vers 19. Johannes 5, ab Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ein natürlich richtig gefühltes Wort. Wir können das jetzt nicht auslegen, aber eines wird doch deutlich. Wie in allen Dingen der Vater und der Sohn. Eine ganz enge Beziehung Vater-Sohn. Grundsätzlich, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Das ist das Wesen der Dreieinigkeit. Wenn der Sohn eigensüchtig handeln würde, dann gäbe es den Bruch. Dann wäre es in der Tat zerstört. Aber der Vater tut, der Sohn tut, was er beim Vater sieht. Und dann nehmen Sie mal den Text vor und schauen Sie, was dann gleich gesagt wird zwischen Vater und Sohn. Der Sohn macht die Toten lebendig. Der Sohn ist der Richter. Das sind lauter Aussagen, die sind alttestamentlich alle nur von Gott her verständlich. Die sind auch nicht auf einen Messias im Sinne eines irdischen David übertragen. Die werden auch nicht von einem neuen Daviditen erwartet. Die Auferstehung der Toten kommt von Gott. Wir müssen hören, was das bedeutet, wenn Jesus auftritt und sagt, ich werde die Toten auferwecken. Ich gebe das Leben. In mir ist das Leben. Das ist unerhört. Sie müssen sich vorstellen, die Leute damals hatten doch nicht unsere 2000 Jahre Dogmatik im Kopf. Die kommen vom Alten Testament her, die haben nicht diese Erwartung. Die erwarten einen König, nicht einen Sohn Gottes, der die Toten auferweckt. Ein ungeheures Wort. Schauen Sie mal die Verbindung. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Sie kennen auch sicherlich Situationen, wenn es pressiert. Wenn es pressiert, hat man keine Zeit zum Essen. Dann haut man ganz große Bisse rein und schluckt sie runter. Und der Magen, der muss dran deiben. Es gibt aber auch eine andere Art zu essen, nämlich Bombole. Die tut man schlotzen. Die vergangen ganz langsam. Lesen Sie das Wort Gottes wie Genießer, aber bitte Bombole. Wer mein Wort hört, sagt Jesus, mein Wort, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Merken Sie diese ständige Übereinstimmung zwischen Gott und Jesus. Es sind Hinweise auf seine Sohnschaft. Noch ein Hinweis in diesem Text, der Menschensohn. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Daniel 7. Es kommt einer vom Himmel in der Gestalt eines Menschensohns. Es ist ja hochinteressant, dass in Daniel 7 nach diesem Wort eine Auslegung folgt, und dann wird der Menschensohn fast übertragen auf das Volk. Hier bei Jesus ist die Identifizierung mit ihm. Er sagt, ich bin der Menschensohn. So wenig wie wir den Knecht aus Jesaja 53 auf Israel übertragen können, so wenig wie wir können wir den Menschensohn auf irgendeine andere Größe übertragen als auf den Sohn Jesus Christus. Er hat von sich in Anspruch genommen, ich bin der Menschensohn und ich bin der Knecht. Ich bin's in Person und keine andere Größe. Nicht Israel. Wir könnten bei Johannes noch weitermachen. Ich möchte nur noch auf eine Stelle hinweisen, die Sie kennen, ohne große Auslegung, bibelkundlich. Johannes 10, Vers 30 bis 33. Ich und der Vater sind eins. Trinitarisch gedacht ist die Dreieinigkeit kein Widerspruch zu 5. Mose 6, Vers 4. Yahweh Echad, Yahweh ist einer. Denn die Dreieinigkeit lehrt keine drei Götter, sondern die Dreieinigkeit. Ich und der Vater sind eins. Dreieinigkeit ist eine Wesens- und eine Willenseinheit. Für diese Einheit gibt es kein Abbild, nicht einmal die Familie. Ich gestehe offen, ich bin nicht immer mit meiner Frau einer Meinung. Mit meinen Kindern gleich gar nicht. Keine Sorge, ich erzähle jetzt nicht von zu Hause. Aber hier ist eine Wesens- und Willenseinheit. Deshalb Dreieinigkeit. Allerdings, ich möchte auch hier wieder sagen, das ist aus dem Alten Testament nicht deutlich zu erkennen. Keinen Vorwurf, wenn man das nicht versteht. Aber jetzt lesen wir mal die nächsten Verse. Der Vers 30 ist ja die gedruckt, den kennen wir. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Wiederholt. Gotteslästerer. Jesus sprach zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater, und welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Wir steinigen dich nicht wegen einem guten Werk, sondern weil du ein Mensch bist und dich zu Gott machst. Hochinteressant. Das ist hochaktuell. Darauf werde ich im zweiten Teil ganz ausführlich eingehen. Das ist hochaktuell, dass wir den Gottessohn nicht mehr haben oder nicht mehr wollen, aber seine Werke. Wenn wir aber ihn verlieren, verlieren wir auch seine Werke, früher oder später. Und ein letztes Wort aus dem Johannes, aber es war nur eine Auswahl. Da gibt's noch viele. Ich empfehle es Ihnen. Lesen Sie, wissen Sie, Sie müssen immer wieder die Bibel unter bestimmten Fragestellungen lesen. Und dann entdeckt man das auch. Ich kann das Johannesevangelium lesen, wie ist Jesus Menschen begegnet? Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5. Wunderbar. Teich Bethesda. Jesus geht zum Fest und was macht er davor? Ein Besuch im Krankenhaus. Super. Schön. Unter dem Blickwinkel, ja. Während die Festgemeinde fröhlich strömt, geht Jesus ins Elendslager im Krankenhaus und macht den gesund. Und daran schließt sich Kapitel 5 an, was wir gelesen haben. Ein Aspekt wird mir deutlich werden.
Ich kann das Johannesevangelium mal unter dem Gesichtspunkt lesen, was sagt er über die Person, was sagt es über die Person Jesu? Und da wird mir Jesus so in einzigartiger Weise als der Sohn vor Augen gemalt. Da kann man am Schluss gar nicht mehr anders. Und deshalb ist mir interessant noch Kapitel 20, Vers 31. Es könnte ja sein, dass das Johannesevangelium in einer ersten Fassung hier geendet hat und dass Johannes noch etwas angehängt hat. Sie haben gehört, ich habe gesagt, Johannes hat noch was angehängt. Nicht ein anderer. Es hört bei Kapitel 20 auf, als wäre es einmal ein Schluss gewesen. Und dann hat der Johannes, der hat ja noch so viel gewusst, wenn er alles geschrieben hätte, die Bücher hätten es nicht gefasst. Dann hat er gedacht, aber das Kapitel 21 muss ich doch nur nachschreiben. Kapitel 20, der Schluss. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und da sagt Johannes, warum er das alles geschrieben hat, was hier steht. Das ganze Buch. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und zwar ist dieser Glaube nicht nur ein Kopfakt, sondern durch den Glauben das ewige Leben. Es ist eine Veränderung, die an uns geschieht. Also hier haben wir sogar das Anliegen des ganzen Buches ist, die Erkenntnis der Sohnschaft. Bei Johannes ist diese Sache meines Erachtens ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Und wenn wir jetzt fragen, wie sieht's denn in den anderen Evangelien aus, da ist diese Frage vielleicht nicht so zugespitzt und so häufig gestellt. Und doch kommt sie immer wieder vor. Man müsste auch mal die anderen Evangelien unter diesem Gesichtspunkt durchgehen und ich bin überzeugt, wir würden ganz interessante Entdeckungen machen. Sie einmal durchzuarbeiten im Zusammenhang. Das kann ich nicht ausführlich tun. Wir lesen vor der Pause noch eine Stelle. Matthäus 11, Vers 25 bis 27. Man könnte davor schon auf viele Dinge hinweisen, natürlich auf die Matthäus 1, das wir ausgelegt haben. Der Stammbaum, der davor kommt. Die Taufe, die auch bei Matthäus und in den anderen Evangelien überliefert ist. Dieser ist mein lieber Sohn. Das Zeugnis bei der Taufe. Den, wie heißt dies? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Aufnahme von Jesaja 42. Mein Knecht, an dem meine Seele wohlgefallen. Wer ist dieser Knecht? Oder die Versuchungsgeschichte. Warum wird Jesus direkt und persönlich vom Satan versucht? Der Geist führte ihn in die Wüste, dass er vom Satan versucht wird. Die Bergpredigt. Unter diesem Gesichtspunkt einmal die Bergpredigt zu lesen. Wer hat die Vollmacht, das Gesetz neu auszulegen? Wer kann sich das anmaßen? Ich bin so langsam der Überzeugung, die Bergpredigt ist die Theologie des Alten Testaments von Jesus. Ich hätte mal gern von jemand eine Arbeit, ob die Seligpreisungen nicht die Theologie der Psalmen ist. Dann kommt die Auslegung des Gesetzes und der Propheten.
Damit hätten wir in der Bergpredigt in der Tat eine Theologie des Alten Testaments. Auf jeden Fall ist das Wort selig ein ganz bestimmendes Wort für die Psalmen. Das ist ganz klar. Der erste Psalm beginnt mit selig, Ashrei Ha'ish Asher. Der zweite Psalm endet mit dem selig. Mit dem selig, das auch in der Bergpredigt steht. Luther hat ja zwei Worte mit selig übersetzt. Dieses Wohl dem und das gerettet sein. Seligpreisungen sind wohl dem, wie Psalm 1. Aber das ist nur eine Vermutung. Die ist noch nicht erhärtet. Aber es wäre spannend. Wer hat die Vollmacht zu einer Theologie des Alten Testaments, zu einer Auslegung des Gesetzes? Weil wir müssen wissen, die Tora war für die Juden das Höchste. Die Propheten waren abgestuft, die Propheten waren die Ausleger der Tora für jüdisches Verständnis. Und ich weiß gar nicht, wie die kritische Forschung erklären will, dass das Gesetz später ist wie die Propheten. Das geht in meinen Kopf nicht hinein. Ich weiß gar nicht, wann dieser Umbruch erfolgt sein soll, dass für die Juden plötzlich die Tora mehr ist als die Propheten, nachdem doch für sie die Tora zuerst heilige Schrift war. Also wann das passiert sein soll und wie, das können die mir historisch nicht erklären. Das ist irgendwie in Köpfen am Schreibtisch entstanden. Die Tora zuerst. Und Jesus die Vollmacht. Ungeheuer. Und dann sagt er am Schluss, wer diese meine Rede hört und tut. Meine Rede. Sie müssen sich vorstellen, auf dem Hintergrund des Juden. Der stellt sein Wort über die Tora. Wer darf das? Wer ist der? Merken Sie, dass diese Frage provoziert ist. Die muss provoziert sein für die Leute damals. Ganz kurz Matthäus 11. Vers 25. Zu der Zeit fing an Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Johannes 1,18 ist nicht die Theologie des Johannes. Johannes 1,18 geht zurück auf ein Jesuswort. Und in diesem Wort haben wir, in diesem Wort Jesu, haben wir bei Matthäus das Gleiche bezeugt wie in Johannes 1,18. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn und umgekehrt. Diese Identität, und hier spricht er von sich als von dem Sohn. An dieser Stelle machen wir eine Pause und lüften etwas aus und machen wie immer nach dieser Pause, wie lange sie auch dauern wird, wieder weiter.